Narzissmus. Ein Begriff, mit dem viel hantiert wird, aber nur wenige wissen, was es mit diesem Phänomen wirklich auf sich hat. Und um hier etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich die Diplompsychologin und Narzissmus-Expertin Dr. Bärbel Wadetzki zu Gast. Frau Wadetzki, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Wadetzki, Sie sind Diplompsychologin mit eigener Praxis in München. Sie halten Vorträge und Seminare im In- und Ausland. Sie sind auch regelmäßig als psychologische Expertin im Radio zu hören. Und Ihre Vorträge im Netz sind heiß begehrt und viel geklickt. Schön. Über 200.000 Klicks, glaube ich, haben da einige Vorträge von Ihnen schon eingeheimst. Ihr Werdegang kurz umrissen, gebürtig sind Sie aus Berlin, mit 10 Jahren mit der Familie nach München gekommen, wo Sie dann 1981 Ihr Studium für Pädagogik und Psychologie abgeschlossen haben, eine Zeit in Kalifornien verbracht haben und im Anschluss fast 10 Jahre in der psychosomatischen Klinik in Bad Grönenbach als Psychotherapeutin tätig waren, wo Sie sich vor allem mit Sucht beschäftigt haben, speziell mit Essstörung und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ihr erstes Buch, das sehen wir hier auch auf dem Tisch, das hieß Weiblicher Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung und erschien 1991 und war direkt ein Bestseller. Und man lernt sehr viel in diesem Buch. Es folgten weitere Bücher über Essstörungen, Kränkungen und Narzissmus. Und damit sind wir auch beim Thema der heutigen Sendung. Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörung und narzisstische Beziehungsmuster. Sie haben ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Sonja. Sonja ist eine Betroffene, die sich auch in einer narzisstischen Beziehung wiedergefunden hat. Aber zum Inhalt des Buches wollen wir im zweiten Teil des Gesprächs kommen. Zunächst einmal würde ich gerne mit Ihnen klären, was ist denn Narzissmus und was macht die narzisstische Persönlichkeit im Wesentlichen aus?
Also Narzissmus ist etwas, was letztendlich uns alle betrifft. Narzissmus betrifft unseren Selbstwert, unser Selbstwertgefühl. Und wir alle haben narzisstische Anteile, weil wir alle unser Selbstwertgefühl jeden Tag immer wieder in die Balance bringen müssen. Also wir werden nicht von allen gemocht, wir werden nicht immer gut behandelt. Und das sind dann so eine narzisstischen Einbrüche. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder unseren Selbstwert stabil halten. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eben, zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese Selbstregulation nicht selber herstellen können. Die sind angewiesen auf die Bestätigung von außen, dass sie ihren Selbstwert überhaupt spüren. Also wenn diese Bestätigung von außen oder der Applaus oder die Bewunderung, wenn die ausbleibt, dann kommen sie sehr schnell in Kontakt mit einem Gefühl von Minderwertigkeit. Und damit das nicht geschieht, bauen sie sich ein sehr großes, ideales Selbst auf, mit dem sie sich identifizieren. Das heißt, sie überhöhen sich selber, sie halten sich für besser als die anderen, für klüger, für ja, eben besser, für was Besonderes. Und identifizieren sich so stark mit dieser grandiosen, mit diesem grandiosen Teil von sich, dass sie gar nicht mehr spüren, dass da auch noch eine Minderwertigkeit im Hintergrund ist. Und sie gehen so in die Welt und wollen natürlich von den anderen dann auch genau diese Bewunderung wieder haben für ihr so toll sein. Und sie können aufgrund dessen, weil sie immer die Besten sein müssen, anderen ihren Erfolg gar nicht gönnen. Das heißt, wenn ein anderer vielleicht besser ist oder gleich gut, dann ist das eine große Bedrohung und dann müssen sie schauen, dass sie den anderen wieder entwerten, damit sie die Größten sind.
Also ein großes Neidpotenzial,
ja,
was sie haben.
Ja, ja.
Aber es ist ja auch eine große Kraft, oder? Wenn man in der Lage ist, sich eine Vision von sich selber auszumalen und dann versucht, die zu verwirklichen. Also hat es nur schlechte Seiten, dieses Ideal von sich selber aufzubauen?
Nein, keineswegs. Mhm. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung als Diagnose betrifft in der Regel sowieso nur 1-3% der Menschen. Mhm. Ansonsten kann man davon ausgehen, es gibt so eine Spannungsbreite zwischen positivem Narzissmus und defizitärem Narzissmus, sag ich mal. Also das, was wir eigentlich Narzissmus nennen. Der positive Narzissmus, das sind Menschen, die wissen um das, was sie können, die sind stolz auf sich, die gehen nach außen, die zeigen sich und die finden das natürlich auch schön, den Applaus zu kriegen, aber die müssen sich nicht erhöhen und sie müssen sich aber auch nicht entwerten, wenn was nicht passiert, also wenn sie irgendwie einen Erfolg nicht haben. Ja? Das ist der positive Narzissmus. Und bis zu dem defizitärer Narzissmus ist eine ganze Bandbreite. Und auf der befinden wir uns alle, mehr oder weniger. Mhm. Und am Ende steht dann sozusagen die narzisstische Persönlichkeit oder der maligne Narzissmus, wo wirklich die Person so geschädigt ist, dass sie in ihrem Selbstwert sozusagen so instabil ist, dass sie selber sich gar nicht mehr regulieren kann. Und das ist sozusagen alles. Und da gibt es natürlich den positiven Narzissmus, der ist eine Kraft, das sind Menschen, die gehen voran und die wollen was Gutes und die wollen was umsetzen und die haben Visionen, sind zum Teil auch sehr, sehr intelligent und sehr eloquent und das ist eine Riesenkraft und es bringt auch Erfolg natürlich.
Ja, und kommt man denn als Narzisst auf die Welt oder wird man zum Narzissten gemacht?
Also mit dem Wort Narzisst bin ich so immer so ein bisschen skeptisch, weil das ist wie so eine Festschreibung. Ja. Ich spreche lieber von narzisstischen Anteilen oder man sagt auch narzisstische Anhaftungen. Okay. Und je mehr narzisstische Anhaftungen jemand hat, umso eher geht es natürlich in Richtung von dem, was wir Narzissmus nennen, also von so einer Selbstwertproblematik. Es wird diskutiert, wie viel Anlage ist und wie viel Lernen ist. Das ist natürlich ganz, ganz schwer abzuwägen. Es gibt sicherlich einen Teil, wo man sagen kann, das kann auch anlagebedingt sein. Ich gehe davon aus, dass Menschen, die später narzisstische Züge oder eine narzisstische Abwehr entwickeln, dass das im Grunde sehr sensible Menschen sind, die auf die Welt kommen. Es gibt ja so robuste Kinder, die kommen und sagen, hallo, grüß Gott, liebe Welt, hier bin ich. Und es gibt so ganz, ganz sensible, sensitive Menschen, die auch ganz, ganz gut sehen können, was für Erwartungen sind an mich gerichtet. Die können sich sehr gut anpassen an das, wie sie sein sollen. Also das sind schon Menschen, die die Welt vielleicht anders wahrnehmen. Und vielleicht müssen sie sich deshalb auch mit der narzisstischen Fassade so schützen, weil sie verletzlicher sind möglicherweise in dem, wie sie sind. Und dann sind es natürlich Erfahrungen, vor allen Dingen Bindungserfahrungen in der Familie. Also wenn ein Kind das Gefühl hat, es ist angenommen, so wie es ist und die Umgebung ist unterstützend, ist wohlwollend, ist wertschätzend, dann wird sich sicherlich ein relativ stabiles Selbstwertgefühl entwickeln und die Person wird wissen, wer sie ist und was sie kann und was sie nicht kann. Und wenn diese Umgebung aber nicht so ist, dann kann es zu einer narzisstischen Entwicklung kommen, wenn zum Beispiel ein Kind sehr überhöht wird. Also du bist also was von toll, du hast jetzt da so ein tolles Bild gemalt. Also du wirst bestimmt mal ein Künstler. Mhm. Ne? Oder aber wenn ein Kind entwertet wird in dem, was es tut. Ja? Wenn es nie das richtig machen kann, wenn es immer falsch ist. Oder wenn es narzisstische Bedürfnisse für die Eltern erfüllen muss, dass es in einer bestimmten Weise sein muss, damit die Eltern sich in ihrem Selbstwertgefühl erhöht fühlen. Das sind alles so Faktoren, die zu einer narzisstischen Entwicklung führen.
Und ist es denn so, dass diese Menschen ein zu viel oder ein zu wenig an Eigenliebe am Ende haben?
Eine wirkliche Eigenliebe haben sie nicht. Also was sie manchmal haben, ist, dass sie verliebt sind in ihre Grandiosität, in ihr, was bin ich doch für ein toller Held. Ja? Das kann sowas bedeuten, aber das ist kein wirklich fundierte Selbstliebe. Selbstliebe bezieht sich ja auf alles, auf meine Schwächen und auf meine Stärken gleichermaßen. Und die narzisstische Selbstliebe, wenn man sie so nennen will, ist eigentlich nur verliebt in das, wo sie toll sind. Mhm. Und da, wo sie scheitern, das ist etwas, was sie überhaupt nicht akzeptieren können, wo sie sich selber dann entwerten. Und von daher würde ich nicht sagen, dass das Menschen sind, die wirklich sich selber lieben.
Sie sprechen ja auch von zwei Wesensarten des Narzissmus, einmal dem weiblichen Narzissmus und dem männlichen Narzissmus. Was hat es denn damit auf sich? Ist das speziell für die Geschlechter oder sind das die Wesensarten?
Nein, das sind zwei verschiedene Ausprägungen der narzisstischen Struktur. Und zwar die männliche Form ist mehr in der Grandiosität verhaftet. Das sind also Menschen, die diese Minderwertigkeit ziemlich ausblenden, ja? Und die mit der Identifikation, ich bin so toll, in die Welt gehen. Und die anderen Narzissten, die sogenannten Komplementärnarzissten oder weiblichen Narzissten, sind mehr in der Minderwertigkeit verhaftet. Die fühlen sich schlechter, als sie sind. Und die anderen fühlen sich besser, als sie sind. Ja? Mhm. Und sie sind scheu, sie sind zurückhaltend, aber sind auch sehr ich-fixiert. Das heißt, sie sind auch nur auf sich bezogen und haben natürlich auch eine Grandiosität, die sie sich aufbauen, also zum Beispiel durch Schönheit, durch Perfektsein, durch besondere Leistungen. Aber sie sind nicht sozusagen immer in der Grandiosität. Die sind sozusagen mit diesem Gefühl von, ich bin eigentlich nicht gut genug und muss mich deshalb besser machen. Ja? Mhm. So, das sind diese zwei verschiedenen Varianten. Und die können natürlich sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Es gibt auch Männer mit einem weiblichen Narzissmus und es gibt Frauen mit einer grandiosen narzisstischen Struktur, also eher dem männlichen Narzissmus. Warum ich es damals weiblicher Narzissmus genannt habe, war, weil ich mit Frauen gearbeitet habe, die Essstörungen hatten. Mhm. Und weil es nicht bekannt war. Also in dem Sinne, man hat ja immer Narzissmus mit dem männlichen, grandiosen, ne, so aufgeblähten verbunden und nicht mit dieser anderen Form. Und das ist eigentlich mehr das, was man heute den vulnerablen Narzissmus nennt, also die eher verletzten, scheuen, zurückgezogenen, die aber auch grandios sind, zum Beispiel indem sie sagen, ich bin die unmöglichste Person der Welt. Keiner ist so schlecht und so minderwertig wie ich.
Okay. Ist das dann quasi der verdeckte Narzissmus? Man spricht ja auch oft von offenem und verdeckten.
Ja, das ist dasselbe.
Also grandios ist das offene und verdeckt ist dieses depressive Element.
Ja.
Okay. Ich habe ein Zitat bei Alice Miller in dem Buch Das Drama des begabten Kindes gefunden. Und sie hat geschrieben, die Grandiosität des Narzissten ist die Abwehr gegen die Depression. Und die Depression ist die Abwehr des tiefen Schmerzes über den Selbstverlust.
Ja.
Also gibt es diesen Zusammenhang zwischen narzisstischer Persönlichkeitsstörung, also es ist quasi die Depression und der Narzissmus, zwei Seiten einer Medaille, kann man das so sagen?
Letztendlich ja. Mhm. Und unten drunter ist das, was sie Selbstverlust nennt, das ist, wenn ein Kind sich nicht so entwickeln darf, wie es eigentlich ist, ja, dann wird es sich verlieren. Also ich habe in meinem ersten Buch habe ich das Märchen Schneewittchen genommen als Metapher. Und da heißt es, ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Jetzt stellen Sie sich vor, das Kind kommt aber nicht schwarz-weiß, schwarz-rot-weiß auf die Welt, sondern es kommt grün-gelb kariert auf die Welt. Dann haben die beiden ein Problem, die Umwelt und das Kind. Wenn jetzt die Umwelt sagt, ach, grün-gelb kariert, klar, haben wir in unserer Familie noch nicht, dann kann das Kind selber so werden. Mhm. Also diese Identität als grün-gelb kariertes Kind. Und wenn die Familie aber sagt, das geht gar nicht, wir brauchen ein Kind schwarz-weiß-rot, dann wird das Kind sein grün-gelb kariert verleugnen und wird sich eine schwarz-weiß-rote Fassade machen.
Mhm.
Weil da merkt es, über die kriege ich die Liebe und Zuwendung, die ich brauche. Und so wird es später in die Welt gehen und sagen, hier, schaut mal, ich bin ganz toll schwarz-weiß-rot und das andere, das habe ich versteckt.
Mhm.
Das heißt, das ist der Selbstverlust. Der Verlust von dem Teil, der ich im Grunde bin.
Und das macht diesen Schmerz dann aus.
Das ist ein Riesenschmerz. Wenn ich als Kind nicht erkannt werde als die Person, die ich bin, dann kann ich natürlich auch nicht das kriegen, was ich brauche. Dann renne ich immer einem Bild hinterher für die anderen, aber es geht nicht um mich, um meine Bedürfnisse und mein Wesen und die Unterstützung dafür.
Und eigentlich sind wir Menschen darauf total angewiesen in der frühkindlichen Entwicklung, dass wir gespiegelt werden von unseren Eltern.
Genau.
Okay.
Ja, wir müssen lernen, also wir lernen uns selber kennen dadurch, dass die Umwelt uns spiegelt. Also wenn zum Beispiel ein Kind weint und die Umwelt sagt, ach, das ist doch blöd, wein doch nicht, das ist doch alles nicht so schlimm, dann fehlt die Spiegelung. Wenn aber die Umwelt sagt, oh, du bist traurig, du weinst. Ach, was ist denn passiert? Ach, du bist hingefallen. Ja, na klar, kann wehtun. Ist nicht so schlimm, blasen dreimal drüber und dann ist wieder gut. Aber das Kind kriegt das Gefühl dafür, ja, das, was ich erlebe, ist Traurigkeit und Schmerz. Und es ist in Ordnung, traurig zu sein und Schmerzen zu haben, wenn man hingefallen ist.
Narzissten leben ja in Idealvorstellungen. Es hat viele negative Seiten, kann man sich vorstellen. Aber gibt es denn auch positive Seiten, wenn man in solchen Idealvorstellungen lebt oder so fantasiebegabt ist?
Naja, Ideale sind wichtig. Wir brauchen Ideale. Ideale sind ein Motor, dass ich sage, oh, da möchte ich hin. Das wär's. Ja? So. Das ist toll, das brauchen wir auch alle. Die narzisstischen Ideale haben leider einen großen Haken. Die sind wie eine Sollforderung. Das ist nicht ein oder möchte ich hin, sondern das ist ein da musst du hin. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du schlecht. Das heißt, diese Ideale sind oftmals so übergroß, dass sie gar nicht erfüllbar sind. Und wenn ich jetzt aber von mir verlange, dass ich dieses übergroße Ideal erfüllen muss, dann habe ich natürlich immer das Gefühl, ein Versager zu sein, weil ich es nicht schaffe. Und das ist das Problem. Also Ideale als Ideale zu sehen, ist wunderbar, aber nicht als Sollforderung.
Das gilt ja dann auch bei der Menschen mit hohen narzisstischen Anteilen, nicht nur für sie selber, sondern auch für die Umwelt. Ja. Also auch die müssen quasi den Idealvorstellungen entsprechen,
wie sich das macht. Genau, so ist es. Weil sie selber zwingen sich ja, dieses Ideal zu erfüllen. Und jetzt erwarten die natürlich, dass die anderen sich bitteschön genauso mühen und sind richtig gekränkt, wenn die anderen einfach so sind, wie sie sind und sich da verweigern. Das ist für die narzisstisch strukturierten Menschen ganz schwierig, weil unten drunter, unter dieser ganzen narzisstischen Fassade, steckt eigentlich der tiefe Wunsch, so sein zu dürfen, wie man ist und dafür gemocht zu werden. Und mal diese ganze Anstrengung wegzulassen. Narzissmus ist irrsinnig anstrengend. Ja? Die müssen sich permanent mühen und mühen. Und dann sind die so neidisch, dass die anderen um ihrer selbst willen geliebt werden. Und sie strengen sich doch so an und kriegen doch nicht die Liebe, die sie suchen.
Ja, das klingt ungerecht.
Ja.
Ja, ich würde gerne zum zweiten Teil des Gesprächs kommen, und zwar auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Das trägt den Titel Und das soll Liebe sein, Wege, sich aus einer narzisstischen Beziehung zu befreien. Sie haben das gemeinsam mit Sonja Ehr geschrieben. Sie selbst war auch eine Betroffene, die in einer narzisstischen Beziehung sich mit dem Frank wiedergefunden hat. Ja, ich habe dieses Buch mit großem Interesse gelesen. Ich fand es toll strukturiert. Sonja schildert ja immer Episoden chronologisch ihrer Beziehung und Sie nehmen dann therapeutisch Stellung dazu und treffen eine psychologische Einordnung. Das fand ich erstmal total angenehm und auch für den Laien verständlich, so was gemeint ist. Ja, ich würde zunächst erstmal die beiden Hauptfiguren gern vorstellen. Wer ist denn Sonja, wer ist Frank und in welchen Verhältnissen befinden sich die beiden, als die sich kennenlernen?
Also Sonja ist eine Frau, die in einer Ehe sehr verhungert ist. Sie ist nicht mehr als Frau begehrt. Sie bezeichnet es so, ich sehe meinen Mann immer von hinten am Computer sitzen. Sie hat Kinder großgezogen und sie ist aus ihrer eigenen Familie her so strukturiert, dass sie die Botschaft gekriegt hat, streng dich an und bemühe dich und mach alles für die anderen und setz dich für die ein und dann wird es schon gut werden. So. Also sie ist ausgehungert und sie ist eigentlich auf dem Absprung aus der Beziehung, aber wegen den Kindern macht sie das nicht. Und nun ist sie aber so weit zu sagen, nee, ich will nicht mehr und schaut sich mal um und sucht sich einen Mann und da begegnet ihr Frank. Und Frank ist also so der Prototyp des charmanten, einnehmenden Menschen, sieht gut aus, hat ein schönes Auto. Und was er vor allen Dingen tut, ist, er spürt, wie bedürftig und wie hungrig Sonja ist und gibt ihr das als Mann bewundert er sie und hebt sie sozusagen in den Himmel und was für eine tolle Frau sie doch ist. Und das ist für Sonja natürlich...
Ist für uns alle wahrscheinlich toll, wenn man in den Himmel gehoben wird erstmal.
Und vor allen Dingen, wenn man so hungrig ist. Und wenn ich selber mir nicht einen Teil davon selber geben kann und sagen, ich finde mich einfach klasse und sage mir morgens einen schönen guten Morgen, weil ich mich mag. Wenn das nicht da ist, dann braucht man natürlich umso mehr von außen. So, und nun finden die zwei sich. Er selber ist in einer ein bisschen undifferenzierten Situation. Er ist eigentlich noch verheiratet, aber doch nicht und lebt zusammen oder doch nicht. Also es ist alles ein bisschen unklar, aber er behauptet, ich habe noch nie so eine tolle Frau gehabt. Alle anderen Frauen waren Loser und du bist die einzigste wirklich tolle. So. Und das ist der Start.
Okay.
Und das ist der typische Start einer narzisstischen Beziehung, nämlich das Feuerwerk.
Okay.
Ein Riesengedöns und tolle Farben und tolles Spektakel.
Okay, Sie sagen, die Kindheit und Jugend von Sonja folgt dem klassischen Aschenputtelmuster. Mhm. Was ist denn damit gemeint?
Ja, Aschenputtel ist eine Prinzessin, die nicht auftaucht. Oder später wird sie ja dann zur Prinzessin, ne? Das könnte man im Märchen sagen. Da ist eine ganz, ganz wertvolle Person, die sich aber nicht zeigt. Aschenputtel lebt in der Asche. Sie erfüllt die Anforderungen von außen. Sie müht sich und müht sich und müht sich, kriegt aber nichts. Und sie lebt nur das Gute heimlich, nachts, so. Mhm. Also im Geheimen, ja. Und wenn es Tag wird, dann geht sie ganz schnell wieder in die Asche. Das heißt, sie selber kann sich nicht präsentieren mit ihrer Prinzessinnenseite, ja, mit ihrer strahlenden Seite. Und das machen narzisstische Menschen ja auch. Die leben ja oftmals dann ihre Beziehung am Anfang, leben die ja auch im Geheimen. Das hat ja auch einen Reiz. Ne? Mhm. Es ist ja, wenn du das ans Tageslicht holst, dann merkst du natürlich viel mehr, was nicht stimmt. Aber wenn du das, und das machen die zwei auch, heimlich und im
stimmt.
Hotel.
Beide sind so. Noch liiert. Ne? Sie gehen, treffen sich über, ich weiß nicht, ein Jahr oder was, ne? Immer heimlich an geheimen Orten im Hotel und alles ist ganz spannend.
Das ist natürlich ein irrer Thrill auch, der da entsteht. Ne? Mhm.
Die Anfangsphase zwischen Sonja und Frank, da würde ich nochmal drauf zurückkommen wollen, weil Sie sagen, es würde sich bei dieser Verliebtheit nicht um eine ganz normale Verliebtheit handeln. Woran merkt man denn das bei Sonja und Frank, dass das nicht eine ganz normale Verliebtheit ist? Weil wir haben ja alle Schmetterlinge im Bauch, wenn wir verliebt sind und wir sehen den anderen durch eine rosarote Brille und finden ihn ganz wunderbar und vom anderen werden wir auch als ganz wunderbar wahrgenommen. Warum ist das bei Sonja und Frank anders oder woran erkennt man das, dass das anders ist und ungesund?
Also anders ist, dass zum Beispiel diese Verliebtheit gar nicht mehr hinterfragt wird. Also eine Verliebtheit ist ja nur für eine gewisse Zeit. Ja, und dann irgendwann beginnt die Beziehung. Dann fängt man an zu gucken, aha, was ist denn noch alles da? Und was die beiden machen, sie idealisieren sich immer weiter und immer weiter. Ja, und haben gar nicht das Gefühl, also man hat, oder ich habe nicht das Gefühl, die leben das wirklich miteinander, sondern sie spielen so Beziehung, ne? So im Hotel und sowas. Und was sie dann machen, was noch auffällt, ist, dass es irrsinnig schnell geht. Also die sind kaum zusammen und schon fangen sie an, oder zumindest die Sonja, Pläne für die Zukunft zu machen und sich vorzustellen, wie das alles ist. Das heißt, sie haben noch gar keinen Boden, auf dem sie eine Beziehung gründen können. Und schon wird sozusagen eine Zukunft aufgebaut, die natürlich illusionär ist.
Traumschlösser entwickelt gemeinsam.
Ja, und das ist gefährlich, weil Traumschlösser in der Regel nicht sehr haltbar sind.
Aber Frank bastelt auch mit an diesen Traumschlössern. Also das ist nicht nur Sonja. Ja, ne?
Nein.
Beide
sind
kräftig dran beteiligt. Ja. Okay. Es kommt ja dann tatsächlich zum Zusammenzug der beiden. Ne? Sie ziehen zusammen und dann scheint es ja, dass Sonja aus allen Wolken fällt, weil Frank plötzlich so ein ganz anderes Gesicht zeigt. Können Sie mal beschreiben, was dann geschieht oder was dieses andere Gesicht von Frank dann plötzlich offenbart, als sie zusammenziehen?
Naja, da kommt dann die dunkle Seite der narzisstischen Struktur durch. Also dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und zwar immer, wenn Alltag eintritt, wird das sehr deutlich. Ja? Und zusammenziehen ist Alltag. Es fällt die Heimlichkeit weg, es fällt sozusagen die heimlichen Treffen fallen weg. Also das, was der ganzen Beziehung auch Futter gegeben hat. Und jetzt wird es normal, in Anführungsstrichen. Mhm. Und Normalität passt nicht ins narzisstische System. Mhm. Das narzisstische System möchte eben Feuerwerk und nicht Normalität. Und durch diese Normalität, die er ja auch zu verhindern weiß, ja, weil er nicht wirklich einzieht, sondern immer nur halb, wird deutlich, wie entwertend er auch ist. Also auf der einen Seite hat er sie so überdimensioniert, idealisiert am Anfang und genauso überdimensionalisiert entwertet er sie jetzt. Mhm. Also er zeigt überhaupt keine Zuwendung mehr in dem Sinne von einem Wir. Das Wir fehlt völlig. Also Sonja macht und tut und er kommt immer mal zu Besuch. Und sie hat nicht das Gefühl, dass da etwas entsteht, was eine Beziehung ist. Und er fängt an zu lügen, er fängt an, sich zu sozusagen aus der Beziehung rauszustehlen, erzählt ihr Geschichten, die dann nachher überhaupt gar nicht stimmen und lässt sie immer wieder alleine. Also er ist manchmal über Nacht dann wieder weg. und kommt dann wieder plötzlich. Also es ist überhaupt keine Verlässlichkeit und es ist was sehr, sehr Egoistisches, was er zeigt, im Sinne von, du bist mir eigentlich egal.
Also ganz anders als am Anfang.
Völlig
also
anders.
Sonja hat sich eigentlich drauf verlassen, auf diese Idealvorstellung.
Ja, und, genau.
Ist das dann auch die narzisstische Ausbeutung, von der Sie sprechen? Also so, Sie sagen ja, Frank verhält sich gegenüber Sonja narzisstisch ausbeutend.
Also die narzisstische Ausbeutung ist ein ganz wesentlicher Teil von jeder narzisstischen Beziehung. Und sie heißt auf gut Deutsch, es geht weniger um die Person, mit der ich zusammen bin, als um die Funktion, die diese Person für mein Selbstwertgefühl zu dienen hat. Also die andere Person wird nicht um ihrer selbst willen geliebt, sondern sie wird geliebt, wenn sie es schafft, für die narzisstische Person das Selbstwertgefühl zu erhöhen. Und das ist auch sehr interessant bei der Geschichte, denn immer wenn Freunde dabei sind, dann lobt er sie wieder über den Klee, wie toll und wie schön
sie kochen kann und wie wunderbar sie ist.
Weil das ist wieder Nahrung für die narzisstische Seele. Und dann muss er sozusagen sie anpreisen. Ja? Aber wenn sie zusammen sind, alleine sind, dann ist ja niemand, der da applaudieren kann. Ja? Und dann geht es wieder sozusagen in diese destruktive Richtung.
Also dann geht es in dem Moment gar nicht um Sonja oder um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern eigentlich nur um seine Selbstinszenierung.
Nur darum, ja. Und es könnte Sonja sein oder Isolde oder Sieglinde, völlig egal.
Okay. Frank ist ja auch extrem eifersüchtig. Könnte man ja auch erstmal denken, naja, der liebt halt seine Frau, seine Sonja so sehr, dass er halt eifersüchtig ist. Aber warum ist das bei Frank ungesund oder ein Zeichen zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, diese Eifersucht?
Naja, das narzisstische Bedürfnis ist ja ein Machtbedürfnis, auch in der Beziehung. Das heißt, er möchte Macht über sie haben. Deshalb kontrolliert er ja auch sehr stark, was sie tut. Und wenn er eifersüchtig wird, heißt es im Grunde, er hat Angst, dass er die Macht über sie verliert und sie etwas tut, was ihm nicht passt. Das ist für narzisstische Menschen eine Katastrophe. Dann sind die so gekränkt und werden so bösartig, dass sie können damit nicht umgehen. Sie brauchen den anderen immer in einer bestimmten Funktion. Ja, so. Und wenn sie jetzt zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen ist oder vielleicht sogar noch mit einem anderen Mann redet, dann bricht diese Funktion, die sie eigentlich für ihn, sie soll ja für ihn was tun, ja, dann steht er da. Und das ist dann das, was sozusagen im narzisstischen System nicht aufgelöst werden kann. Ja? Dann ist er so gewalttätig und zieht sie sozusagen mit seiner Eifersucht und seiner Gewalt wieder in die Position, in der er sie haben will.
Die sie ja dann auch sehr häufig immer wieder einnimmt.
Ne? Immer
sie ist
wieder.
Ja immer brav dabei.
Ja.
Frank zeigt ja nach so Streitigkeiten, die beiden haben und die dann auch immer mit dem Laufe der Jahre immer extremer werden, so ein reumütiges Verhalten. Sie schreiben im Buch von einem manipulativen Trick. Woran erkennt man, dass es keine echte Reue ist, sondern dass es sich hier um einen Trick von Franks Seite handelt?
Ja, weil er immer wieder dasselbe verspricht und nicht hält. Also er sagt ja, ich werde mich ändern und ich mache das wieder gut und es wird nie wieder passieren. Naja, und wenn das jemand dreimal sagt, dann merkst du, das ist nicht wirklich. Ja? Und es ist so, Menschen mit so einer narzisstischen Struktur sind oftmals nicht spürbar. Also die sagen zwar was, aber dadurch, dass sie selber emotional relativ, wie soll man sagen,
nicht betroffen sind?
Ja, oder? Genau, wenig Emotionalität spüren und zeigen, kommt auch wenig rüber. Ja? Also da schwingt so wenig miteinander. Und dann ist es ganz schwer, das zu glauben. Und vor allen Dingen, wenn er es nicht wirklich ändert, dann ist es natürlich eine Manipulation.
Eigentlich eindeutig, aber für Sonja noch nicht so eindeutig, auch nicht beim dritten Mal. Die Art der Versöhnung beschreibt Sonja, ich würde sie hier mal zitieren, wie das immer stattfindet zwischen den beiden. Sie beschreibt es so, er lag wie immer weinend in meinen Arm, auf meiner Brust. Als Außenstehender hätte ich dieses Bild wohl so gedeutet. Ein Kind, das in den Armen der Mutter Trost und Liebe sucht. Und eine Mutter, die ihr Kind beschützend in den Armen hält. Was war das für eine Beziehung? Also die solche seltsamen Rollen hat zwischen Erwachsenen eine Beziehung oder Es hat sowas.
Naja, beides. Mhm. Beides. Also erwachsen ist sozusagen die narzisstische Struktur, die narzisstische Fassade. Ja, das ist das Erwachsene. Aber hinter dieser narzisstischen Fassade ist ein emotional verhungertes und verwahrlostes Kind. Emotional verwahrlost. Also so wie Sonja nicht genährt wurde in ihrer Kindheit, so wurde er es auch nicht. Das heißt, da ist ein richtig kleiner, verlorener innerer Junge in ihm, der noch sehr lebendig ist in dem Moment, wo er verstoßen wird. Also wenn es um Trennung geht, das ist für Menschen mit einer narzisstischen Struktur hochbedrohlich. Weil sie haben sich als Kinder schon verlassen gefühlt, emotional, weil sie nicht gesehen und gespiegelt wurden. Das ist für die Seele eine emotionale Verlassenheit. Mhm. Und wenn sie jetzt im Erwachsenenalter wirklich verlassen werden, ja, weil sie hat ihn ja auch rausgeschmissen oder auch aus ihrem inneren Bereich rausgeschmissen, ja, dann ist es für diesen Kinderanteil genau dasselbe wie früher. Mhm. Ich stehe wieder alleine in der Welt, weiß mir nicht zu helfen und die Person, von der ich das eigentlich kriege, was ich brauche, die ist jetzt weg. Und das ist die Verzweiflung. Und da ist wirklich eine echte Verzweiflung drunter. Mhm. Nur dann drehen sich natürlich die Rollen um und dann braucht er sie als Mutter, die diesen kleinen, verhungerten Jungen stillen muss. Mhm. Und das ist natürlich dann für eine erwachsene Beziehung ein großes Problem, denn sie hat ja eigentlich einen Mann gesucht und nicht ein kleines Kind.
Ja. Das kann ja dann auch also von ihrer Seite aus eine Entfremdung geben. Ne?
Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Die Achtung vor dem Mann wird natürlich geringer.
Okay. Frank ist ja auch ständig dabei, fremd zu gehen. Ne? Er geht in Swingerclubs, reagiert auf Bekanntschaftsanzeigen, geht zu Prostituierten. Wie lässt sich denn dieses extreme Verhalten von Frank erklären? Gerade wenn er so große Angst vorm Verlassensein hat, könnte man ja denken, na, dann wird er alles tun, damit Sonja bei ihm bleibt und gerade nicht sie ständig verletzen und fremdgehen. Ja. Und gibt es ja dann erstmal nicht zu, ne, sondern erfindet irgendwelche Ausreden. Wie lässt sich dieses Verhalten mit dem Fremdgehen von Frank erklären?
Also bei Frank, aber auch bei Sonja, läuft ganz viel über Sexualität. Also deren Liebe zeigt sich darin, dass sie guten Sex miteinander haben. Ja? Und Sexualität kann für narzisstische Menschen wirklich eine Quelle von emotionaler Stabilisierung sein. Also sie fühlen sich als Person geliebt, wenn sie mit der anderen Person sexuell werden. Da wird es sozusagen vermischt. Ja? Mhm. Und was er dann macht, ist, dass er natürlich über die Sexualität sich wieder sein Mannsein eigentlich bestätigt, ja. Also gerade wenn er mit diesen kleinen Jungen begegnet ist, ja, und diesen Schmerz gespürt hat, dann muss er ja wieder was machen, was ihn aufbaut. Mhm. Und das kann er sich dann über Sexualität holen. Mit Sonja funktioniert das nicht mehr. Mhm. Und dann muss er einfach fremdgehen und dann wieder sich die Bewunderung holen. Mhm. Und das ist ja immer wieder der Test. Krieg ich die Frau irgendwie rum? Ja? Mhm. Und krieg ich die sozusagen, dass die mich als Hecht toll findet? Und das ist sozusagen das, was für Frank die hauptsächliche Quelle von Selbstbestätigung ist die Sexualität.
Sonja versucht ja immer wieder, mehr Autonomie in ihr Leben zu bringen. Sie versucht, sich einen eigenen Job zu besorgen, dann rastet Frank aus. Warum fällt es denn Sonja so schwer, diese Abhängigkeit zu Frank zu lösen? Weil sie hat ja genügend Argumente auf ihrer Seite, weshalb es sinnvoll wäre, sich von Frank zu trennen. Also jemand, der fremdgeht, der sie belügt, betrügt, ausrastet, wütend wird. Warum geht sie nicht?
Ja, sie geht nicht, weil sie einfach Angst hat, auch vorm Alleinesein. Also Sonja hat ja auch eine narzisstische Struktur. Mhm. Sie hat eben diese komplementär vulnerable narzisstische Struktur. Und das ist ein mit sehr viel Angst verbunden, ganz alleine zu sein. Mhm. Und was natürlich noch hält, ist die Erinnerung an das Schöne. Also immer noch die Hoffnung, es kann doch wieder so werden, wie es mal war. Denn es war so erfüllend für sie, dass sie das nicht aufgeben will. Mhm. Und lieber ein bisschen Beziehung als gar keine Beziehung. Ja? Mhm. Also das ist etwas, was hält. Und sie ist es natürlich auch gewöhnt, dass Beziehungen nie wirklich immer gut sind, sondern dass Beziehungen einfach auch mit sehr viel Entbehrung zu tun haben. Und von daher passt es auch in ihr Muster, dass sie nicht geht. Und was man natürlich noch sagen muss, ist, narzisstische Menschen haben die Fähigkeit, andere in ihr System hineinzuziehen. Also das ist eine Fähigkeit, die kann man gar nicht beobachten, aber die passiert. Die vereinnahmen die Person einfach. Und die holen die in ihr System und definieren sie so, wie sie sie gerne haben wollen. Und es ist irrsinnig schwer, sich daraus zu lösen. Das ist wie so ein Sog, der dann immer wieder passiert. Mhm. Noch dazu hat er es drauf, immer wieder schöne Begegnungen auch herzustellen. Ihr also immer wieder seine schöne und liebevolle Seite zu zeigen.
Ja.
Und das ist ein Mechanismus, der ist unglaublich stabil. Ja. Mhm. Also das ist Zuckerbrot mit Peitsche, könnte man so sagen.
Genau.
Und das ist etwas, was in der menschlichen Seele eine sehr, sehr hohe Festigkeit entwickelt. Ja? Mhm. Und dann will man zwar weg und weiß, dass das gut wäre, aber emotional hängt man dran. Noch dazu die Drohungen. Wenn du mich verlässt, dann mache ich dich fertig. Da musst du gucken, du kriegst kein Bein mehr auf dem Boden. Die Drohung, die oftmals zwar nur verbale Drohungen sind, aber die so Angst machen, dass dann natürlich jemand wie Sonja sagt, na, dann bleibe ich lieber da, als dass mir vielleicht irgendwie noch was passiert.
Mhm.
Denn er wurde ja auch immer gewalttätiger im Laufe der Zeit.
Mhm. Also eigentlich gar nicht so leicht für Sonja da auszubrechen, wenn man immer diese Doppelbotschaften erhält wie sie. Ne?
Ja.
Welche Erfahrungen aus der Kindheit sind es denn bei Sonja und auch bei Frank, die zu diesem jeweiligen Beziehungsverhalten führen? Sonjas Mutter, glaube ich, ist ja früh gestorben.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie kann man das erklären? Also was Sonja erlebt hat, hat ihre eigene Geschichte etwas mit ihrem Beziehungsverhalten zu Frank zu tun?
Naja, sie ist sozusagen durch den Tod der Mutter ist sie in eine Situation gekommen, wo sie dann als relativ junges Kind musste sie dann die Familie eigentlich aufrechterhalten. Und ihre Mutter hat ihr auch am Sterbebett gesagt, du musst dich um den Vater und deine Schwester kümmern. Also sie hat sozusagen eine Bürde aufgeladen gekriegt, die für ihr Alter viel zu groß war.
Mhm.
Und sie hat wenig emotionale Nahrung bekommen. Sie hat dann auch eine Stiefmutter bekommen, wo es eben genau so lief wie bei Schneewittchen.
Mhm.
Wie bei Aschenputtel. Die ganzen Märchen. Wo sie sozusagen dieses Dienen und das Nicht-Befriedigt-Werden gelernt hat. Ja?
Mhm.
Sodass sie sozusagen, dass, wenn sie nichts bekommt von Frank, ist es für sie zwar furchtbar, aber es ist eigentlich gewohnt.
Eigentlich normal.
Mhm. Genau. Und er ist aufgewachsen ohne einen Vater. Er hatte eine sehr, sehr unstete Mutter, die ihn entweder über die Maßen geherzt hat oder aber ihn rechts, links liegen gelassen hat. Ja? Und er hat dann gelernt, sie zu ködern, indem er so ganz charmant wurde. So der charmante kleine Junge. Und dann hat sie wieder gelacht und dann ging es ihr wieder gut. Denn er hatte sehr viel Ähnlichkeit mit seinem Vater. Und das war natürlich ganz schrecklich für die Mutter, weil der Vater, also ihr Mann hatte sie verlassen. Und sie hat immer wieder den Partner in dem kleinen Jungen gesehen.
Mhm.
Und das war dann natürlich auch ganz schwierig für ihn. Also er hat auch wenig bekommen an Wertschätzung und an Zuwendung und hat sie einfach verführt. Er hat sehr früh gelernt, sie zu verführen und sie sozusagen rumzukriegen. Und das hat er mit einer Perfektion gemacht. Und so lernt man natürlich schnell, Leuten was vorzumachen.
Mhm. Bei Sonja spielt ja auch noch eine Rolle, dass sie sexuelle Übergriffe von ihrem Großvater auch erlebt hat, ne?
Ja.
Das spielt wahrscheinlich auch noch mit rein.
Ja,
es eskaliert weiter in der Beziehung nach Jahren. Sonja bleibt immer noch bei ihm, aber sie verspürt zunehmend ja auch eine wirkliche Ablehnung gegenüber Frank.
Ja.
Also irgendwann dominiert ja nicht mehr die Sehnsucht nach dem schönen Wir, sondern sie fängt ja an, man könnte vielleicht fast sagen, sich zu ekeln. Also sie beschreibt es so, in Franks Nähe verspüre ich nun großes Unbehagen. Wenn ich nachts neben ihm im Bett lag, bekam ich Schweißausbrüche und litt unter Schlafstörungen. Wir hatten Sex und ich konnte seine Nähe nicht mehr ertragen. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Diese Beziehung machte mich krank. Ja, man fragt sich, warum trennt sie sich dann nicht an diesem Punkt, wo sie schon diese Schweißausbrüche, Herzrasen und diese innere Ablehnung ihm gegenüber spürt? Bleibt sie trotzdem noch da?
Sie bleibt noch, aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal, wenn der Körper auch noch reagiert, nicht nur die Seele, sondern auch der Körper. Dann kriegen wir Menschen oftmals mehr Angst. Wir sagen, um Gottes Willen, jetzt werde ich auch noch körperlich krank. Und trotzdem dauert es noch sehr lange, weil der Weg raus aus so einer Beziehung ist einfach ein sehr schwerer. Denn sie muss sich sozusagen ein ein ganz neues Leben aufbauen. Sie hat ja ihrs hergegeben, ihre Selbstständigkeit, die gibt es ja nicht mehr. Also muss sie eigentlich von vorne anfangen. Sie braucht einen neuen Job, sie braucht eine Wohnung. Sie muss gucken, wie kriege ich das hin mit Finanzen und überhaupt. Ja? Und das ist ein schwerer Schritt. Das ist wirklich ein sehr schwerer Schritt mit sehr viel Angst. Und ohne Unterstützung ist es oftmals fast nicht machbar.
Sie schreiben ja auch, dass es bei Frauen, die mit narzisstischen Männern zusammen sind, häufig eine Sucht nach negativen Gefühlen gibt. Können Sie das mal erklären? Was ist denn das, eine Sucht nach negativen Gefühlen?
Ja, das gibt es. Das ist sozusagen, wenn ich gelernt habe, dass mein Leben eher daraus besteht, dass ich zurückstecke, dass ich was Schlechtes erlebe, dann ist das auch sozusagen für den Organismus wie eine Gewohnheit. Ja? Und ich suche dann immer wieder etwas. Also es gibt Menschen, die können mit zu viel Gutem nicht umgehen. Und die entwickeln dann wirklich den Wunsch, es muss wieder irgendwas Schlimmes passieren. Und was Schlimmes passiert in Beziehung? In der Regel durch Streit. Mhm. Ja, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Gott sei Dank, dann ist endlich wieder dieses Positive endlich mal wieder zu Ende. Und mein Organismus kann wieder so reagieren, wie es gewohnt ist, nämlich mit dem Gefühl von, mit so einem negativen Gefühl.
Und einer hohen Ausschüttung von Stresshormonen, was ja dann wahrscheinlich auf Dauer auch krank macht oder wie man das auch bei Sonja sieht, krank macht. Sonja geht ja dann, sucht sich Rat bei einer Therapeutin und hört dann das erste Mal den Begriff Narzissmus und gräbt sich ja dann auch ein ins Thema und plötzlich wird ihr einiges bewusst und dieser Prozess der Trennung wird ab diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, eingeleitet. Ja, also, dass sich das am Horizont absehbar ist, dass das gelingen kann. Aber welche Methode wählt Sonja konkret, um sich von Frank zu lösen?
Also, naja, sie bezeichnet es so, sie hat einfach den Spieß umgedreht.
Ja.
Also sie tut jetzt so, als würde sie ihn noch mögen und unterstützt ihn. Und wie wir immer in der Psychologie sagen, sie unterfüttert ihn narzisstisch und gibt ihm das, was sie glaubt, was er braucht, damit er Ruhe gibt. Mhm. Also sie will jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, weil sie ist ja auch eine, die sehr provoziert. Also es ist ja in den Streits schon auch sichtbar, dass sie da ganz schön mit an der Provokation rumarbeitet. Und jetzt macht sie es einfach anders. Sie versucht, ihm Wertschätzung zu geben. Und damit sie sozusagen ihn ruhig stellt und dann kann sie nebenbei dann sich ihr neues Leben aufbauen.
Okay. Sie schreiben auch, Anteilnahme und Empathie sind selbstverständlicher Bestandteil gesunder Beziehungen, pervertieren aber in narzisstischen Beziehungen zur Taktik. Wie meinen Sie das?
Naja, wenn ich dem anderen sozusagen vorspiele, es ist alles wunderbar, ich verstehe dich, ich frage nach, wie war denn dein Tag? Es interessiert mich überhaupt nicht, aber ich tue das. Mhm. Ja? Einfach um dem anderen sozusagen eine Sicherheit zu geben. Mhm. Ja? Menschen mit einer narzisstischen Struktur haben sehr viel Angst im Grunde und sind sehr unsicher und haben immer Angst, dass ihnen die andere Person irgendwas Böses antun will. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt clever bin, dann werde ich den anderen so behandeln, dass er keine Angst vor mir haben muss. Und dann hab ich meine Ruhe, in dem Fall Sonja.
Eine Szene in dem Buch, die besonders krass war, war, dass Sonja beschrieben hat, dass sie vergewaltigt worden ist von Frank. Und sie ist aber nicht in der Lage, auch da nicht, sich zu wehren. Mhm. Warum ist das so, dass Frauen wie Sonja sich nicht wehren, sondern dann erstarren?
Naja, das ist die Erfahrung, die sie früher gemacht hat. Sie ist ja traumatisiert, sexuell traumatisiert durch den Großvater. Und was sich dann bildet im Organismus, ist eigentlich ein Todstellreflex. Mhm. Also das ist ja der Überlebensmechanismus, den man anwendet, um so ein Ereignis unbeschadet, in Anführungsstrichen, zu überleben. Ja? Also nein, nicht unbeschadet, sondern so ein Ereignis zu überleben. Mhm. Und das hat sich eingeprägt und dann ist es natürlich im Erwachsenenalter genau wieder dieselbe Situation und es kommen dieselben Gefühle wie damals als Kind hoch und dann kommt der Todstellreflex automatisch. Dann ist die erwachsene Fähigkeit des sich Wehrens ist dann nicht mehr verfügbar.
Sie wird quasi wieder zum Kind.
Von der die Reaktion, ja.
Mhm. Mhm. Ja, sie entwickelt ja dann also sehr verständlicherweise, auch gerade nachdem man diese Vergewaltigungsszene gelesen hat, richtige Rachegefühle gegenüber Frank. Ist es auch das, was ihr letztlich den Absprung ermöglicht? Oder wie genau gelingt ihr denn dann der finale Absprung, während sie sich die ganze Zeit ja noch in der Abhängigkeit befindet? Ich habe das Gefühl, über diese Rachegefühle und diesen Hass, den sie gegen ihn aufbaut, das ist quasi ja, der Motor, den sie braucht, damit sie es letztlich überhaupt eine Chance hat, sich von ihm zu trennen.
Ja. Das ist eine große Kraft, diese Rache. Und dann kommt auch sowas wie, okay, wenn ich gehe, dann tue ich es nicht nur für mich, sondern auch gegen dich. Und das ist natürlich dann leichter zu gehen, als wenn man es nur für sich macht. Also Sonja hat es nicht gelernt, für sich selber was zu tun. Und deshalb ist es gegen ihn natürlich ein Motor, zu sagen, okay, jetzt packe ich es.
Das gelingt ihr ja dann. Ja.
Und dann natürlich auch die ganzen negativen Erfahrungen, dass sie irgendwann sagt, jetzt geht es nicht mehr. Sie muss sich ja auch selber schützen.
Sie schreiben im Vorwort Ihres Buches, dass es Ihnen nicht um Schuld und Vorwurf geht, also wer der oder die Schlimme ist oder wer der oder die Gute ist. Beide Personen bringen ihre Erfahrung und ihre Verletzung in die Beziehung mit ein, die dann eine destruktive Entwicklung nimmt. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, angesichts dieser krassen Dinge, die Sonja erlebt und viele andere Frauen, also seelische Gewalt, körperliche, sexuelle Gewalt, ob es da nicht wichtig ist, dass man sagt, den Täter als Täter sieht und auch das Opfer als Opfer anerkennt? Oder ist das zu kurz gedacht, dieses Täter-Opfer-Schema?
Naja, wenn er sie vergewaltigt, ist er natürlich im juristischen Sinne ein Täter. Und sie ist das Opfer. Ist völlig klar. Und das ist auch etwas, was man belangen muss. Seelische Gewalt zu sehen, ist natürlich sehr viel schwieriger. Das ist ja genau das Problem, was viele Frauen heutzutage auch im juristischen Bereich haben. Wie will ich beweisen, dass dieser charmante Mann, der vor Gericht wirklich brilliert, ja, ein Zuhause, ein Monster ist und mich seelisch vernichten will, ja, ist es wahnsinnig schwer, das sozusagen zu benennen. Da gibt es jetzt auch viele Initiativen, dass das auch sozusagen als Gewalt erlebt wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die auch darüber forschen, was seelische Gewalt mit Menschen macht. Dass das auch sozusagen ein juristisches Faktum wird. Ja? Es gibt aber auch im psychologischen Sinne Täter und Opfer. Das ist nicht juristisch, sondern das ist psychologisch gesehen. Dass ich fühle mich als Opfer von einem Menschen, der Mensch tut etwas und ich leide drunter und deshalb bin ich ein Opfer. Und dieses psychologische Opfer ist ein Wesen, was sich von sich selber sagt, ich kann mich nicht wehren, ich bin hilflos, ich muss mir das gefallen lassen, ich bin ein ganz armes Wesen. So
fühlen das diese Menschen ja auch wirklich, ne?
Ja. Wenn sie sich jetzt noch als Opfer psychologisch abstempeln, dann geht ihnen die Restenergie verloren. Also es ist so wichtig, dass ich, auch wenn ich Opfer von diesem Ehemann im rein juristischen Sinne bin, ist es wichtig aufzustehen und zu sagen, ich muss für mich kämpfen. Für mich und gegen ihn, weil er muss belangt werden an dem Punkt, wo er belangt werden muss. Ja? Also auch was seelische Gewalt anbelangt. Wobei das natürlich sehr viel schwierigeres Bereich ist. Aber was ich sagen will, ist, dass diese Opferhaltung ist etwas, die schwächt mich. Wenn ich aber sage, mir ist was Schlimmes widerfahren und ich werde jetzt schauen, dass ich mich wieder aufbaue, um für mich zu kämpfen und mich zu schützen, dann ist es meiner Meinung nach ein Weg, der effektiver ist. Ja? Und man braucht dazu Hilfe. Alleine ist das fast nicht möglich. Ja? Aber es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, Gott sei Dank, in Beratungsstellen oder in Therapie sich Unterstützung zu holen, um genau diese Kraft wieder zu aktivieren. Denn man darf ja eins nicht übersehen. Im Laufe von so einer Beziehung geht das Selbstwertgefühl der Frau, in dem Fall von Sonja, völlig in den Keller. Da ist nichts mehr da. Ja? Und deshalb ist es auch so schwer, sich zu trennen, weil wo soll ich denn mir das Recht geben zu gehen, wenn ich gar kein Selbstwertgefühl mehr habe? Weil wenn ich 7 Jahre lang höre, was für ein unmöglicher Mensch ich bin, wo bitteschön, ja, soll ich es herholen, die Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, dass man von außen diesen Frauen oder auch in dem Fall Männer, dieselbe Geschichte könnte umgekehrt sein mit einem Mann und einer Frau, wo die Frau Frank ist und der Mann Sonja. Es ist dieselbe Geschichte.
Auch mit dieser körperlichen Dimension, das ist
zum Teil auch, ja. Ein Mann hat auch mal beschrieben, er ist von seiner Frau vergewaltigt worden. Es geht auch.
Oh, ja. Okay.
Das heißt, also wir müssen da wirklich die andere Seite auch noch sehen. Es sind zwar angeblich weniger, also angeblich nur 18% der Männer, aber trotzdem genau dieselbe, da passiert genau dasselbe. Mhm. Und es ist so wichtig, dass die Person, die sich sozusagen in der Gewalt des anderen befindet, sei es jetzt Mann oder Frau, dieser Person wirklich zu helfen und zu unterstützen und zu sagen, das hast du nicht nötig, da zu bleiben und ich helfe dir, deine Kraft wiederzufinden, dass du rausgehen kannst.
Okay, das wäre auch meine Frage. Also was würden Sie Männern raten, die das vielleicht jetzt sehen und sich in der Rolle von Frank wiederfinden, die sich da selber reflektieren und sagen, huch, vielleicht bin ich ja davon betroffen, von hohen narzisstischen Anteilen. Gibt es etwas, was Sie denen raten könnten?
Also ich finde es toll, wenn sich Männer, die sich in Frank wiederfinden, sich berühren lassen davon. Das finde ich ganz toll. Und die sollen sich Hilfe holen. Die sollen wirklich zu einem Therapeuten gehen, am besten auch ein männlicher Therapeut, und sollen sich Hilfe holen, um zu sehen, was denn auch oder wie sie damit umgehen können, dass sie nicht diese Destruktivität so leben müssen. Mhm. Ja? Das ist ja sozusagen auch etwas, was sie selber gelernt haben. Und dass sie da sozusagen an der Schraube drehen und für sich selber einen anderen Weg finden. Aber auf jeden Fall sich erstmal berühren lassen, merken, oh Gott, so geht das nicht, und dann den Weg in die Beratung oder in die Therapie. Und Therapie ist was Wunderbares, es ist heute immer noch sehr anrüchig, aber ich kann nur sagen, es ist die spannendste Reise, die man machen kann. Und vor allen Dingen, es ist ja in dem Fall notwendig, weil wenn jemand gewalttätig wird, dann ist wirklich Ende. Dann kann man gar nicht mehr diskutieren, kannst du auch nicht mehr entschuldigen, sondern dann muss jemand was tun.
Das wäre dann auch meine letzte Frage, was Sie denn den Frauen wie Sonja raten, was die tun sollten, wenn sie erkennen, huch, ich bin in genau so einem Beziehungsmuster gefangen.
Ja, sich auch Hilfe holen und sich nichts ausreden lassen, sondern auch nicht beschönigen, sondern lernen, die Fakten zu sehen, wie sie sind und zu reagieren und sich zu fragen, habe ich das nötig, dass ich das so hier erleben muss, oder gibt es für mich nicht auch noch andere Möglichkeiten im Leben? Und und sie sollen auch in Therapie gehen, in Beratungsstellen, drüber reden, sich trauen, drüber zu reden. Das müssen beide Teile ausdrücken, was sie erleben. Es ist mit viel Scham behaftet, sowohl auf der sogenannten Opferseite als auch auf der Täterseite. Ist ganz viel Scham, sich einzugestehen, so bin ich, das lasse ich mit mir machen oder das mache ich mit anderen. Das ist kein leichter Weg, aber es ist auf jeden Fall der einzigste und der beste Weg, den man gehen kann.
Frau Wadetzki, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Ausführung.
Gerne. Vielen Dank auch.